Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Hier gibt es verschiedene Lesestationen, zum einen am Beispiel des ältesten Systemprogramms des deutschen Idealismus, das eben diese vermutlich Dreierautorschaft aus Hegel, Hölderlin und Schelling hatte, mit Hegels Handschrift und Unterstreichungen für die Besucher, die Einladung selbst zu unterstreichen.
Hegel, Hölderlin und Schelling, drei Charaktere, die den deutschen Idealismus geprägt haben, etwa im gleichen Alter waren und schon als Studenten in einer Art Wohngemeinschaft zusammenlebten. Es muss eine besondere WG gewesen sein, damals am Ende des 18. Jahrhunderts. Über Hegel und seine Freunde gleich mehr. Außerdem spätes Erbe des deutschen Kolonialismus. Angehörige der Kwe aus Namibia sichten mit Forschern aus Frankfurt am Main eine wissenschaftliche Sammlung aus dem ehemaligen Deutsch-Südwestafrika. Widersprüchliches Vermächtnis, ein Symposium zum 100. Todestag des Naturforschers und Philosophen Ernst Haeckel. Wie das deutsche Bürgertum erwachte, vor 100 Jahren begann eine Blütezeit der Vereine und Verbände. Und die Bevölkerungspyramide ändert sich. Die Geburtenraten steigen, es gibt mehr Zuwanderer und Hochbetagte, doch die Erwerbstätigen werden weniger. Neue Daten zur Demografie. Die Musik kommt heute von Leon Maria Plesity und im Studio ist Carsten Schröder. An der Universität Tübingen studierten um 1790 drei junge Männer, die den deutschen Idealismus nachhaltig prägen sollten. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der gleichaltrige Friedrich Hölderlin und der 5 Jahre jüngere Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Sie teilten sich, wahrscheinlich mit mindestens 9 anderen Kommilitonen, einen Schlafraum. Als Ausblick auf das kommende Jahr, in dem die 250. Geburtstage von Hegel und Hölderlin begangen werden, lud das Deutsche Literaturarchiv in Marbach zu einem WG-Besuch der besonderen Art. Hegel und seine Freunde nennt sich die Ausstellung, auf der noch weitere deutsche Geistesgrößen zu Gast sind. Eva-Maria Götz berichtet.
Ausstellen heißt Dinge zeigen, Philosophie heißt über Dinge nachdenken.
Beschreibt die Leiterin der Museumsabteilung im Literaturarchiv, Dr. Heike Gfrereis, das Dilemma, ein komplexes Gedankengebäude wie das von Friedrich Hegel anschaulich und nachvollziehbar zu machen.
Wenn man Hegel folgt, dann über Dinge so nachdenken, dass man die Dinge im Kopf hat, aber nicht unbedingt zeigen muss.
Damit spielt Heike Gfrereis gleich auf ein zweites Problem an, dass sie nämlich gar nicht so viel zu zeigen hat. Denn das Hauptwerk Friedrich Hegels liegt im Staatsarchiv Berlin und in Marbach ist nur relativ wenig zu finden. Einiges und durchaus Überraschendes aber doch.
Wenn man Hegel im Archiv sucht, findet man zum Beispiel dieses Glas.
Sie zeigt auf ein Wasserglas, dessen leicht geschwungener Bauch in seiner Mitte gelb eingefärbt ist.
Dieses Glas ist ein Geschenk von Goethe an Hegel und zwar mit der Widmung dem Absoluten, also Hegel, das Urphänomen, also Goethe. Die beiden haben sich sehr geschätzt. Goethe hat allerdings an Hegel gestört, dass Hegel so wahnsinnig unsinnlich war und darauf verzichtet hat, naturwissenschaftliche Methoden und Überprüfungen heranzuziehen für seine Philosophie.
Also schenkte Goethe ihm das Glas als Anschauungsmaterial zu seiner Farbenlehre. Wenn man nämlich ein Licht davor hält, dann wird ein weißes Tuch im Glasinneren hinter dem Farbstreifen gelb, ein schwarzes Tuch dagegen wirkt blau. Die Besucher der Ausstellung können dieses kleine Experiment mit Hilfe einer Taschenlampe nachvollziehen. Und das ist nicht die einzige Aktivität, die die Besucher leisten müssen, um Hegel und seine Denkweise verstehen zu lernen.
Hier gibt es verschiedene Lesestationen, zum einen am Beispiel des ältesten Systemprogramms des deutschen Idealismus.
Ein kurzer, handgeschriebener Text, in dem die Verfasser das Programm einer neuen, idealistischen Philosophie entwerfen, die auf den Prinzipien der Wahrheit, Schönheit und Würde fußt und
dass eben diese vermutlich Dreierautorschaft aus Hegel, Hölderlin und Schelling hatte, mit Hegels Handschrift und Unterstreichungen für die Besucher, die Einladung selbst zu unterstreichen.
An langen, weiß gestrichenen Tapeziertischen, wie sie vielleicht auch in den Wohnküchen vieler Studenten-WGs stehen, können die Besucher dann Platz nehmen und auf vorgefertigten Karten ihre eigenen Gedanken und Überlegungen zu Hegel zu Papier bringen. gerne auch, wie der große Denker es tat, in zwei parallel laufenden Spalten, die These in der einen, die Antithese dazu in der anderen Spalte. Mit dieser spielerischen Herangehensweise wenden sich die Ausstellungsmacherinnen um Heike Quereis dezidiert an ein junges Publikum, das erst am Anfang seiner Auseinandersetzung mit der Philosophie steht und von Hegels Ideen vielleicht so begeistert ist, wie es einst Heinrich Heine war.
Weil er eben alles in das Ich legt. Also das Tolle am Idealismus ist ja, dass letztlich das Ich der Schöpfer von allem ist und somit auch die Nachfolge von Gott. Das macht Hegel auch so faszinierend für Lektüren in der Pubertät. Heine schreibt, das funktioniert so lange, man jung ist, Geld hat und gesund ist. Hegel funktioniert da nicht mehr, wenn man alt ist und arm.
Zitiert Heike Quereis aus einem Brief Heinrich Heines an seinen Biografen. Nicht nur Heine berief sich auf den Philosophen. Der Schlagwortkatalog des Literaturarchivs zeigte 239 Treffer beim Stichwort Hegel. Und einige der Verfasser wurden nun in diese fiktive WG geladen. Da ist zum Beispiel Hermann Hesse, dessen Roman Glasperlenspiel sich mit hegelschen Theorien auseinandersetzt. Und der Theologe und Philosoph Paul Tillich, der im Jahr 1933 seine Schüler zu einer Realdialektik-Party einlud.
Realdialektik heißt, sie ziehen das Gegenteil von dem an, was sie vermeintlich sind. Adorno kommt als Napoleon, der Schwiegersohn von Max Liebermann, der berühmt geworden ist, durch das, dass er beim Einzug der Nationalsozialisten durchs Brandenburger Tor den Satz sagte, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Der kommt als SS-Offizier.
Teil der Wohngemeinschaft ist auch die amerikanische Philosophin und Feministin Judith Butler, deren Seminararbeit über die Bedeutung des Wörtchens ist in Hegels Logik in Marbach zu sehen ist und die ihren Vortrag zur Ausstellungseröffnung zum Anlass nahm, Hegels Werk nach Antworten auf Fragen unserer Zeit zu untersuchen.
Ich denke, seine Texte erlauben uns, um ihn herum zu denken. Es spielt für mich keine Rolle, was er getan hat. Er glaubte an den Staat, an die preußische Monarchie. Er war kein Freund von radikaler Demokratie. Aber er machte es möglich, über Demokratie nachzudenken. Und das wurde sehr wertvoll.
In Hegels Schrift Herr und Knecht etwa entdeckt Butler die Selbstbewusstwerdung des modernen Menschen als soziales, gleichberechtigtes und von einer wohlwollenden Gemeinschaft abhängigem Wesen. Eine Theorie, die sie in ihren Arbeiten weiterentwickelte.
Wir müssen unsere Ideen von Einheit überdenken. Und ich glaube, Hegel hätte das verstanden. Es ist nicht einfach. Es ist eine außerordentlich komplexe Einheit, die dadurch definiert ist, was sie ausschließt. Wir müssen darüber nachdenken, welche Grenzen wir um unsere Gemeinschaften ziehen, um uns gegen das zu verteidigen, was uns fremd ist. Und wir müssen zu einem neuen Verständnis der Pluralität und Heterogenität unserer heutigen globalen Welt finden. Wir müssen diese bejahen durch soziale Strukturen, die positiv, inklusiv und unterstützend sind.
Wer sich vom Versprechen, eine WG-Ausstellung zu sehen, nach Marbach locken ließ in der Hoffnung, mehr über das Leben im legendären Tübinger Stift zu erfahren, in dem Hegel, Hölderlin und Schelling sich kennen und schätzen lernten, in dem sie ihrer Begeisterung über Friedrich Schiller, die alten Griechen und die neuen Ideale der Französischen Revolution frönten, wird enttäuscht sein. Vitrinen mit historischem Bildmaterial und Informationstexten sucht man hier vergebens. Auch Schlafsaal, Karzer oder Katheder wurden nicht nachgebaut. Und die Exponate sind eher darauf angelegt, Fragen zu provozieren als zu beantworten. Eine Möglichkeit natürlich, das Wesen der Philosophie im Kern zu erfahren. Am nächsten kommt man dem Alltag der drei späteren Geistesgrößen wohl noch am Billardtisch. Auch Hegel war begeisterter Billardspieler. Die roten und schwarzen Kugeln, die in Marbach zum Anstoßen einladen, hätten ihm sicher gefallen. Sie sind beschrieben mit Worten aus seinem Werk. Geist, Weltgeist, Dialektik oder Idee. Was hinter diesen Definitionen stehen mag, müssen sich die Besucher dann im umfangreichen Begleitmaterial zur Ausstellung selber erarbeiten.
Hegel und seine Freunde. Die Ausstellung im Literaturmuseum der Moderne in Marbach ist noch bis zum 16. Februar zu sehen. Das war ein Beitrag von Eva-Maria Götz. Die Bemühungen des Deutschen Kaiserreiches als Kolonialmacht in Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, Fuß zu fassen, lassen einen heutzutage eher peinlich berührt erschauern. Aber von 1884 bis 1915 gab es solche kolonialistischen Bestrebungen. Im Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit führt dieses Kapitel der deutschen Geschichte eher ein Schattendasein. Nicht so in Namibia. Dort wirkt diese Zeit bis in die Gegenwart. Zurzeit nehmen Angehörige des Volksstammes der Kwe aus Namibia an einem Workshop des Instituts für Afrikanistik der Universität Frankfurt am Main teil. Zusammen mit deutschen Experten sichten sie die wissenschaftliche Sammlung eines deutschen Afrika-Forschers, die etwa zwischen 1960 und 1990 entstanden ist. Wie geht man mit solchen Sammlungen um? Ludger Fittgau berichtet.
Der 60-jährige Thaddeus Tschedau gehört zum kleinen Volk der Kwe in Namibia. Rund 7000 Menschen zählen heute noch zu dieser Gemeinschaft, die früher vor allem von der Jagd im Wald lebte. Thaddeus Tschedau ist zurzeit für einige Wochen an der Goethe-Universität Frankfurt am Main zu Gast. Der Grund? Er sichtet die Sammlungen des deutschen Afrika-Forschers Oswin Köhler. Dieser hatte zwischen 1959 und 1992 die Sprache und Kultur der Kwe in der ehemaligen deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika erforscht. Dabei brachte er 500 getrocknete Pflanzen und Jagdutensilien, aber auch Filmmaterial sowie mehrere tausend Fotos nach Frankfurt am Main. Thaddeus Tschedau.
What we met here is our things, and then when Oswin Köhler started collecting them in 1959.
Was wir hier finden, sind unsere Dinge. 1959, als Oswin Köhler begann, sie zu sammeln, wurde ich geboren. Ich kenne viele der Pflanzen, die er gesammelt hat. Doch langsam verlieren wir das Wissen darüber. Die Alten sterben und den Jüngeren wird wegen eines eingerichteten Nationalparks verboten, in den Busch zu gehen und zum Beispiel Heilpflanzen zu sammeln. Deshalb freue ich mich sehr, sie zu sehen. Außerdem denke ich darüber nach, wie wir Zugriff auf die Sammlungen bekommen können. Denn hier sind die Namen der Pflanzen verzeichnet und zu Hause verlieren wir dieses Wissen, weil wir nicht mehr im Wald sammeln dürfen. Deshalb ist die Frage, wie wir diese Informationen hier aus Frankfurt nach Hause bringen können.
So I was very much happy and thinking that how are we going to access this information home.
Thaddeus Tschedau wurde von Gertrud Boden nach Frankfurt eingeladen. Die Anthropologin bearbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem DFG-Projekt das Material zur Kwe-Kultur im Nachlass des Afrikanisten Oswin Köhler.
In meinem Fall war es einfach so, dass ich eine eigene Forschung gemacht habe Ende der 90er Jahre bei den Kwe in Namibia und mich damals schon immer Leute gefragt haben, ob sie Zugang zu diesen köhlerschen Materialien, die wir hier im Archiv haben, bekommen könnten. Und seitdem mache ich mir Gedanken darüber, wie ich das bewerkstelligen kann. Und eine Möglichkeit ist halt, digitalisierte Kopien von Filmen oder Fotos oder Audiodateien hinzubringen und da vorzuspielen und mit den Leuten drüber zu reden.
Doch nun sind eben zum ersten Mal zwei Angehörige des Volkes der Kwe selbst für einige Wochen nach Frankfurt gekommen, um das Material zu sichten. Sie haben zum Beispiel festgestellt, dass die Köhlersche Sammlung nicht vollständig ist.
Wichtige Objekte fehlen hier einfach. Also eins davon ist eben so ein sakrales Objekt, also so ein zentrales Objekt beim Jagdaltar, also bei der Anrufung der Ahnen um Hilfe bei der Jagd. Wir wissen es nicht, warum das fehlt, weil Oswin Köhler schon darum bemüht war, sozusagen die Kultur so komplett wie möglich zu dokumentieren. Aber man könnte natürlich vermuten, dass die Leute diese Sachen halt eben auch nicht rausgeben wollten, weil sie eben zu wichtig waren.
Doch Thaddeus Tschedau hält nicht nur die Frankfurter Pflanzensammlung für wichtig, sondern auch andere Alltagsgegenstände.
They are for the hunting and the also for playing music.
Da sind Dinge, die für die Jagd wichtig sind oder Musikinstrumente, die sind sehr wichtig. Denn in der Vergangenheit waren wir stolz darauf, alles aus dem Wald zu bekommen. Der Wald war der Ort, der uns versorgte und Arbeit gab. Wir bekamen alles aus dem Wald, Kleidung, Lebensmittel und er war auch unser Krankenhaus, in dem wir alle Heilmittel bekamen, die wir brauchten.
And then also like our hospital where we collected all the medicine.
Ob die Frankfurter Sammlung irgendwann komplett zurück nach Namibia kommen wird, ist noch offen. Das hängt auch wohl maßgeblich von den Archivbedingungen in Afrika ab. Noch gibt es zum Beispiel kein eigenes Museum der Kwe-Kultur. Allerdings ist der Bau eines lokalen Kulturzentrums in Planung, so Thaddeus Tschedau.
We still have a discussion with Cultural Center, which will be built maybe soon.
Möglicherweise wird es im nächsten Jahr gebaut. Wir werden darüber diskutieren, ob wir zum Beispiel die Fotos und andere Dinge aus Frankfurt zurückhaben wollen, um sie in diesem Kulturzentrum zu zeigen, um auch die Jungen unseres Volks über unsere Kulturgeschichte zu informieren.
Im Rahmen einer internationalen Tagung, die Gertrud Boden nun in Frankfurt zum Umgang mit solchen Sammlungen in ehemaligen Kolonialgebieten organisierte, wurde deutlich, wenn es vor Ort Museen zur Kulturgeschichte gibt, ist es meist sinnvoll, Gegenstände oder Fotos etwa aus Europa dorthin zurückzubringen. Denn Museen oder Kulturzentren sind Orte, an denen sich kollektives Wissen sammelt. Das betonte bei der Frankfurter Tagung Heidi Geschmer vom University College London. Sie berichtete von ihrer Zusammenarbeit mit einer lokalen Gemeinschaft auf der Insel Vanuatu im Südpazifik beim Kuratieren einer Ausstellung.
Museen sind öffentliche Institutionen. Man sieht ja auch an europäischen oder nordamerikanischen Museen, dass es vergleichsweise einfach ist, Zusammenarbeit aus dem Inneren eines Museums herauszustarten. Man hat Besucher, auch Besucher lokaler Gemeinschaften, Forscher. Es kommen auch Leute, die Dinge zurückfordern. So ist das Museum ein guter Ort, um Forschung zu starten.
Doch nicht immer hilft die Kooperation mit lokalen Gemeinschaften, wenn es um die Rückgabe von Objekten aus ehemaligen Kolonialgebieten geht. Dies machte Kerstin Klenke bei der Frankfurter Tagung deutlich. Sie ist Leiterin des weltweit größten Phonogrammarchivs in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Auf den alten Schallplatten befinden sich zum Beispiel die Stimmen von Menschen aus dem Kaukasus, die im Zweiten Weltkrieg auf Seiten der Wehrmacht gekämpft haben. Hier müsse man schon die einzelnen Familien derjenigen finden, deren Stimmen auf den Schallplatten festgehalten worden sind. Hier könne man nicht mit einer lokalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, so Kerstin Klenke.
Sondern es geht tatsächlich um Individuen und um individuelle Schicksale und wo man auch gucken muss, einfach wie wird jetzt zum Beispiel der Zweite Weltkrieg dann auch jeweils in der Historiografie dieser Länder bewertet. Also sage ich mal, ist es schlimm, dass Großvater in der Wehrmacht gekämpft hat oder ist man darauf sogar stolz? Also ich kenne auch Leute aus dem Kaukasus, die das eher mit Stolz betrachten. Aber das muss man halt individuell rausfinden, einfach weil, wenn so ein Wissen öffentlich wird, kann das wirklich auch ganze Familien quasi ins Unglück stürzen. Also da muss man sehr sensibel mit umgehen. Also dieser Ansatz, dass es irgendwie kollektiv ist und repatriiert werden muss, da muss man wirklich sehr vorsichtig sein.
Sammelobjekte aus Namibia im Archiv der Universität Frankfurt am Main. Ein Beitrag von Ludger Fittkau. Einer der widersprüchlichsten deutschen Naturforscher war der im vorletzten Jahrhundert geborene Ernst Haeckel. Er war Zoologe, Künstler und Philosoph. Er machte die Evolutionstheorie Charles Darwins in Deutschland bekannt und er prägte den Begriff Ökologie. Aber er gilt auch als der Wegbereiter von Eugenik und Rassenlehre und entwickelte sozialdarwinistische Theorien. Ernst Haeckel, eine ambivalente Persönlichkeit. 1919, vor 100 Jahren, ist er gestorben. Am Leopoldina-Zentrum für Wissenschaftsforschung fand Anfang dieser Woche ein Symposium statt, das sich mit seinen Werken zu Biologie, Politik und Naturphilosophie auseinandersetzte. Ronny Arnold berichtet.
Hier haben wir zwei Objekte aus dem Naturalienkabinett 1769 bereits vorhanden in Walpenis und so eine Barte von einem Wal. Neue Präparate sind hier das Przewalski-Pferd und der mongolische Wildesel, der Kulan. Die sind erst seit etwa 2 Jahren hier aufgestellt.
Über 3 Millionen Objekte beherbergt die zoologische Sammlung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Hier im über mehrere Etagen verteilten Zentralmagazin immer den Überblick zu behalten, sei kein leichtes Unterfangen, meint Carla Schneider, die stellvertretende Leiterin der Sammlung. Ihr Rundgang ist eingebettet ins Symposium zu Ernst Haeckel, quasi als anschaulicher Teil neben einem Dutzend Vorträgen. Und das, obwohl Haeckel an dieser Sammlung in Halle nicht direkt mitgewirkt hat.
Also das, was wir hier haben, das sind dann zwar Zeitgenossen von Haeckel oder welche davor. Also beispielsweise der Herr Burmeister, der sehr viel hier in den Sammlungen getan hat und auch für die Entwicklung der Biologie in sowohl Lehre als auch Forschung. Und Haeckel sollte Nachfolger von Burmeister werden, aber das wollte Burmeister nicht. Er wollte einen, der sich für die Sammlung aufopfert und nicht so sehr seine eigene Wissenschaft sieht.
Statt nach Halle zog es Haeckel ins nicht weit entfernte Jena. Und hier wurde er zu einem der streitbarsten deutschen Mediziner und Zoologen. Christina Brandt, heute als Professorin am Ernst-Haeckel-Haus der Jenaer Universität tätig, sieht im zweitägigen Symposium die Chance, den Wissenschaftler historisch neu einzuordnen.
So eine Veranstaltung wird gemacht mit der Hoffnung, dass wir neue Perspektiven bekommen. Wie Haeckel rezipiert wurde, also historische Erinnerungskulturen von dem Dritten Reich, NS-Zeit bis zur DDR und auch heute, mitkritisch zu reflektieren. Weil die Art und Weise, wie wir über Haeckel denken, hängt ja auch damit zusammen, was in der Geschichtsschreibung über Haeckel ein Jahrhundert lang passiert ist. Ja? Und das macht insofern auch Sinn, weil Haeckel auch immer als eine Symbolfigur politisch vereinnahmt wurde.
Ernst Haeckel bot sich an, vereinnahmt zu werden als deutscher Sozialdarwinist, der mit seinen Schriften zu Selektion und Erbgesundheitslehre der Rassenhygiene Tür und Tor öffnete. Christina Brandt fällt es nicht schwer, Haeckel als Rassisten zu bezeichnen. Das war er, unbestreitbar, sagt auch Heiner Fangerau, neben Brandt einer der Mitorganisatoren der Tagung in Halle. Fangerau ist der Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin am Uniklinikum Düsseldorf. Haeckels ambivalentes Vermächtnis, so der Titel des Symposiums, beschreibt für den Professor einen interessanten Wissenschaftler im Kontext seiner Zeit, dem ausgehenden 19. Jahrhundert.
Vieles, was er gesagt hat, ist an uns heute kaum noch anschlussfähig. Sowohl was seinen Sprachgebrauch angeht, aber auch was eine Form von Rassismus angeht, die seine Arbeit durchzieht. Und dieser Rassismus bei Haeckel trifft nun wieder auf einen Wissenschaftler, der versucht, eigentlich mechanistisches Denken in die Wissenschaft auch einzubringen. Haeckel treibt auch deshalb um, weil es ihm gelungen ist, viele Großideen relativ einfach über Popularisierung in die Gesamtbevölkerung hineinzutragen, so weit, dass man heute in Schulbüchern noch Reste davon findet. Zum Beispiel die Idee, dass der Embryo sehr niederen Lebewesen ähneln könnte, während der ausgewachsene Mensch ein zivilisiertes Wesen ist.
Einerseits ein interessanter wie aktueller Gedanke, erklärt Fangerau, etwa bezüglich der Ethik in der Medizin, beispielsweise im Umgang mit dem ungeborenen Leben. Andererseits auch ein sehr gefährlicher, wenn man diesen, wie in der Rassenlehre geschehen, auf Kulturen überträgt. All diese Ambivalenzen rund um Haeckel umtreiben die Wissenschaft bis heute, so Heiner Fangerau.
Er hat eine Idee auch fortgetragen, die nicht von ihm alleine ist, die aber sehr wirkmächtig war. Und das war die Idee, dass im Körper sozusagen sich eine Gesellschaft im Kleinen widerspiegelt. Dass die Zellen wie Teile einer Gesellschaft sind und der Körper wie ein Staat sind. Und dabei hat er den Zellen gewisse Züge wie eine Seele, eine Zellenseele, das ist sein Wort, zugeschrieben. Und das ist etwas, von dem würde ich heute sagen, das funktioniert so nicht mehr.
Ernst Haeckel hatte, als zu Lebzeiten vielfach geehrter Wissenschaftler, großen Einfluss auf die akademische Biologie im deutschsprachigen Raum. Er reiste nach Norwegen und Ägypten, nach Syrien und Russland, nach Schweden und Korsika. Die zu diesen Reisen entstandenen Schriften, Monologien über verschiedene Tierstämme, wurden von detailgetreuen Zeichnungen und Bildtafeln ergänzt. Haeckel traf sich mehrfach mit Charles Darwin und verbreitete dessen Ideen zur Evolutionstheorie. Heiner Stahl von der Uni Siegen beschreibt ihn auf der Tagung als Medienstar seiner Zeit.
Popularisierung von Wissenschaft, ein zentraler Kommunikationsweg, den Haeckel beschreitet, ausbaut, wofür er seine unterschiedlichen Kontaktnetzwerke spielen lässt. Ich würde Ernst Haeckel als Akteur in einer Mediengesellschaft begreifen, der seine Forschungsergebnisse kommuniziert, der aber auch in der Lage ist, aufgrund seiner auch künstlerischen Fähigkeiten seine Untersuchungsgegenstände zu zeichnen, dass er sozusagen dieses Spiel mit der medialen Verwertung erlernt hat und sich das auch selber beigebracht hat.
Dadurch war Haeckel seinerzeit bald einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Mit seiner Art, Objekte zu sammeln, detailgetreu zu zeichnen und logisch in Beständen zu ordnen, hat er viele wissenschaftliche Sammlungen bis heute geprägt. Über seine fragwürdige Rolle bezüglich Eugenik und Rassenhygiene darf das aber nicht hinwegtäuschen, so Heiner Fangerau.
Es gibt eben Keime in seinem Denken, die wirkmächtig sind, weil sie Leuten auch plausibel erscheinen. Und es gibt jedenfalls Gedankenkontinuitäten, die sich nachzeichnen lassen von heutiger rassistischer Sprache bis hin ins 19. Jahrhundert. Er hat mit der Art und Weise zu denken auch eine Grundlage für einen Rassismus gelegt, womit er sich letztendlich aus heutiger Perspektive selbst beschädigt hat.
Ernst Haeckel, ein naturwissenschaftlicher Medienstar des vorletzten Jahrhunderts. Ein Beitrag von Ronny Arnold. Ungefähr 36 Millionen Jugendliche und Erwachsene in Deutschland, also fast jeder Zweite, sind Mitglied in einem der über 600.000 Vereine. Viele Sportvereine sind darunter, aber auch Vereine, die sich gemeinnützig für die Gesellschaft engagieren. Auffällig ist, dass in diesem und im vergangenen Jahr besonders viele Vereine ihr 100-jähriges Bestehen feierten. Wenn man schnell nachrechnet, kommt man auf die Gründungsjahre 1918 und 1919, also auf das Ende des Ersten Weltkrieges und das Ende des Kaiserreiches. Es war eine Zeit des politischen Umbruchs und in dieser Situation wurde das damalige Bürgertum aktiv und gründete Vereine mit dem Ziel, zivilgesellschaftliche Belange in die eigenen Hände zu nehmen. Mit der alten Ordnung wollten viele Bürger nichts mehr zu tun haben. Wie kam es zu diesen Bürgervereinen der ersten Stunde und was ist aus ihnen geworden? Mirko Smiljanic berichtet.
Der 9. November 1918 ist ein grauer Tag, was allerdings tausende Berliner nicht davon abhält, dem Aufruf zu einer Massendemonstration zu folgen. Die Gerüchte zwischen Stadtschloss und Reichstag überschlagen sich. Etabliert sich eine parlamentarische Monarchie oder dankt der Kaiser doch ab? Tatsächlich verzichtet Wilhelm II. Auf den Thron und flieht an diesem Samstag in sein niederländisches Exil. Dies ist die Stunde des SPD-Politikers Philipp Scheidemann, der gegen 14 Uhr auf den Westbalkon des Reichstages tritt.
Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt.
Philipp Scheidemann ruft die Republik aus. Eine Zeitenwende mit Konsequenzen, die sich erst in Umrissen abzeichneten. Allerdings setzte der Aufbruch aus der feudalen Rückständigkeit in die bürgerliche Modernität erstaunlich rasch gemeinnützige Kräfte frei. Binnen weniger Monate gründeten sich in ganz Deutschland Bürgervereine.
Das ist ein Verein, der sich insgesamt für Anliegen von Bürger und Bürgerinnen vor Ort einsetzt und versucht, also die Gesellschaft und Politik so weit dahin vor sich herzuführen, dass sich die Situation also vor Ort verbessert.
Professorin Annette Zimmer, Spezialistin für gemeinnützige Organisationen am Institut für Politikwissenschaft der Universität Münster. Zivilgesellschaftliche Organisationen wie Bürgervereine und die in diesem Kontext ebenfalls wichtigen Heimatverbände übernahmen kommunale Aufgaben. Was heute seltsam wirkt, war damals fast Normalität. Die Ende des 17. Jahrhunderts in Hamburg gegründete Patriotische Gesellschaft, ein Vorläufer der Bürgervereine, sorgte sich um sanitäre Anlagen, eine funktionierende Straßenbeleuchtung, selbst die Einhaltung des Reinheitsgebotes bei Bier schrieb sie sich auf ihre Fahne.
Sehr viele Errungenschaften, die wir heute dem Wohlfahrtsstaat also zusprechen, sind eigentlich Pionierleistungen der Zivilgesellschaft.
Ganz oben auf der Agenda standen Hilfen für arme Menschen. Ein Beispiel. Der vor 100 Jahren gegründete Bürgerverein Rommerscheid in Bergisch Gladbach bei Köln übernahm für die ländliche Bevölkerung im Bergischen Land die Aufgaben einer Notgemeinschaft.
Wenn beispielsweise eine Ziege zu Tode kam, dann war das für die Familie direkt schon mal ein herber Verlust, ein Einkommensverlust. Und aus der Notgemeinschaft heraus wurde dann ein Zuschuss gewährt, sodass sie sich eine neue Ziege oder was weiß ich gerade zulegen konnten.
Joachim Wittwer, Beisitzer des Bürgervereins Rommerscheid. Im Mittelpunkt standen damals Aufgaben, aus denen sich der Staat heraushielt, weil er dafür kein Geld hatte oder weil ihm das Schicksal der am gesellschaftlichen Rand lebenden Bevölkerung einfach gleichgültig war. Das hat sich mittlerweile geändert. Ehemals privat organisierte Notgemeinschaften sind heute steuerfinanziert und laufen unter Namen wie Hartz IV. Und doch ist das Grundmuster dieser Dynamik bis heute gültig. Immer wieder stoßen Vereine in Bedarfslücken, die der Staat im besten Fall später ausfüllt. Ein Beispiel für diesen Prozess sind die in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts bundesweit gegründeten Kinderläden. Junge Eltern suchten damals nach neuen Erziehungsmethoden.
Also eine freiere Pädagogik, eine andere Form von Kinderbetreuung. Und die Kinderlädenbewegung, so hieß das ja damals, war also ja sehr stark. Und letztendlich sind ja dann also modernere Kindergärten und Kitas daraus entstanden.
Sobald die öffentliche Hand übernimmt, was Vereine angestoßen haben, müssen ihre Mitglieder sich allerdings neue Betätigungsfelder suchen. Beim Bürgerverein Rommerscheid stehen heute unter anderem Straßenfeste und kulturelle Veranstaltungen im Mittelpunkt. Er setzt sich für den Erhalt einer Kirche ein, arbeitet mit am Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft. Ein offener Bücherschrank geht zurück auf seine Initiative, ebenso das Projekt Lebendige Gärten für Rommerscheid. Außerdem hat der Verein jüngst zur Erinnerung an den Komponisten Max Bruch einen Rundwanderweg eingeweiht. Das ist viel, das ist gut. Es reicht aber nicht, sagt Joachim Wittwer. Der Bürgerverein könnte künftig Migranten helfen, die in Bergisch Gladbach zwar eine neue Bleibe, aber noch keine Heimat gefunden haben.
Es kommen ja auch immer unterschiedliche Menschen an. Die haben ganz andere Lebenssituationen, ganz andere Lebensentwürfe, ganz andere Religionen oder gar keine Religionen. Und da sehe ich die Aufgaben des Bürgervereins im Moment, zu integrieren.
Womit Joachim Wittwer das Konzept der Notgemeinschaft reaktiviert. Einziger Unterschied: stand vor 100 Jahren materielle Armut im Vordergrund, so sind es heute die soziale und psychologische Zerrissenheit von Menschen nach Krieg, Flucht und nicht selten Folter.
Auch die Migranten suchen eine Verwurzelung vor Ort. Vor allen Dingen, wenn sie nicht mehr zurückkommen können, aufgrund von Krieg, Verfolgung, Folter und alles, was sie zu erwarten hätten, wenn sie zurück müssten. Sodass es viele gibt, die wirklich ankommen wollen, die wollen sich hier verwurzeln. Und wenn wir dann in dieser Struktur es schaffen, unsere unterschiedlichen Interessen in Aktionen zu bündeln, dann kriegt so ein Bürgerverein plötzlich wieder Auftrieb.
Dieser Auftrieb, so Stefanie Mohr-Hauke, erste Schriftführerin des Bundesverbandes Deutscher Bürgervereine e.V., sei dringend nötig. Sie sucht einen Weg raus aus der Komfortzone, rein in die häufig sperrige Kommunalpolitik. In Frankfurt am Main ist dafür ein sogenannter vorparlamentarischer Raum eingerichtet worden.
Die Bürgervereine sind sehr gerne gesehen bei den verschiedenen Parteien in der Stadtverordnetenversammlung von Frankfurt. Und genau das werden wir jetzt auch über andere Bundesländer hinwegziehen, dass wir sogenannte Parteiengespräche organisieren. Das heißt, ein ständiger Dialog zwischen aktiver Politik und den Bürger- und Heimatverbänden.
Wie das deutsche Bürgertum erwachte. Vor 100 Jahren begann eine Blütezeit der Vereine und Verbände. Ein Beitrag von Mirko Smiljanic. Entgegen früherer Prognosen schrumpft die deutsche Bevölkerung nicht, im Gegenteil, sie wächst. Die Geburtenrate steigt, es gibt mehr Zuwanderer und Hochbetagte. Auf 83 Millionen ist die Bevölkerung gegenwärtig angewachsen, eine Rekordmarke. Mindestens bis zum Jahr 2024, so die aktuellen Prognosen, wird sie weiter steigen, bis sie spätestens ab 2040 wieder sinken wird. Von Entwarnung kann also langfristig keine Rede sein. Problematisch wird es vor allem dadurch, dass die Bevölkerung im Erwerbsalter bis 2035 um 4 bis 6 Millionen sinken wird, was vor allem mit der weiter steigenden Lebenserwartung zusammenhängt. Zu den neuen demografischen Prognosen ein Beitrag von Ingeborg Breuer.
Die demografische Entwicklung wurde und wird oftmals zum Anlass genommen, düstere Szenarien zu zeichnen. Vor 20 Jahren dominierten Krisenszenarien wie die Deutschen sterben aus, steigende Zuwanderung führt zu Überfremdung, die wachsende Vergreisung bedroht den Wirtschaftsstandort Deutschland.
So der Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, Professor Norbert Schneider, auf einer Pressekonferenz im September dieses Jahres. Und wirklich, im Jahr 2006 zum Beispiel mahnte der prominente Bevölkerungsforscher Herwig Birk, es ist 30 Jahre nach 12. Für ihn war es ausgemacht, dass Deutschland vergreist, kaum mehr Kinder geboren werden und die Städte schrumpfen.
Heute sehen wir nach wenigen Jahren, dass einige dieser Szenarien so nicht eintreten werden.
Zum Beispiel, entgegen früherer Prognosen schrumpft Deutschland zurzeit nicht. Ganz im Gegenteil. Es wächst. Die Bevölkerung ist mit 83 Millionen auf eine Rekordmarke gestiegen. Warum, erläutert Manuel Slupina, Ressortleiter Demografie Deutschland vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Das Institut veröffentlichte in diesem Jahr einen Bericht zur demografischen Lage der Nation.
Das lag einfach daran, dass sehr viele Menschen aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind. Also wir eine hohe Nettozuwanderung haben, die man so in den Prognosen nicht vorhergesehen hatte. Und das hat dazu geführt, dass wir zurück auf dem Wachstumspfad sind und dass heute sogar mehr Menschen in Deutschland leben als jemals zuvor.
In den letzten 5 Jahren stieg die Bevölkerungszahl deshalb um über 2 Millionen.
Am Anfang war es so in dem 2011-12, dass die meisten, die nach Deutschland gekommen sind, aus anderen europäischen Ländern kamen. Besonders aus Osteuropa, aber auch aus dem Süden Europas, gerade aus den Krisenländern, Spanien, Italien, auch Griechenland. Und dann kamen natürlich mehr Menschen aus Drittstaaten, wie man das so sagt, also aus außerhalb der EU, aus den Krisenregionen, aus Syrien, aus Irak und so weiter.
Schon 2017 aber überwog wieder die Zuwanderung aus osteuropäischen Staaten wie Bulgarien, Polen und Rumänien. Doch Zuwanderung ist nicht der einzige Grund für die wachsende Bevölkerung. Seit einigen Jahren ist in Deutschland ein, wenn auch kleiner, Babyboom zu verzeichnen. Lag die Geburtenrate im Jahr 2009 noch bei durchschnittlich 1,36 Kindern pro Frau, ist sie mittlerweile auf 1,57 Kinder gestiegen. Bettina Sommer, Leiterin des Referats Natürliche Bevölkerungsbewegungen, demografische Analysen, Vorausberechnungen vom Statistischen Bundesamt.
Wenn man sich das Jahr 2011 anguckt, da kamen ungefähr 660.000 Kinder zur Welt. Aktuell sind es ungefähr 780.000 oder um die 790.000 Kinder, die pro Jahr in Deutschland geboren werden.
Auffällig ist, dass auch bei älteren Frauen über 35 ein Geburtenanstieg zu verzeichnen ist. Für Bettina Sommer ist das nicht zuletzt ein positiver Effekt der Familienpolitik der zurückliegenden Jahre.
Das Elterngeld wurde eingeführt und die vorherige Lösung damit umgestaltet. Die Kindertagesbetreuung ist erheblich ausgebaut worden, wenn man sich an die Situation vor ungefähr 15 Jahren erinnert. Und wir haben natürlich die letzten 10 Jahre auch eine sehr positive wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland mit relativ geringer Arbeitslosigkeit und guten Aussichten. Und das alles zusammengenommen hat offenbar eben so günstige Rahmenbedingungen geschaffen, dass sich junge Paare dann eben auch ihren Kinderwunsch erfüllen konnten.
Doch auch hier spielt die gestiegene Zuwanderung eine große Rolle. Denn dadurch nahm ja auch die weibliche Bevölkerung im gebärfähigen Alter zu. Und nach den Zahlen des Berlin-Instituts gebären Frauen mit deutschem Pass derzeit im Schnitt 1,45 Kinder. Frauen mit ausländischem Pass aber 2,15.
Da haben wir ja durch die Schutzsuchenden dann auch Frauen aus Gebieten, in denen man halt bisher doch mehr Kinder hat als in Deutschland. Und wir sehen auch, dass diese Gruppen im Moment eben die größte Gruppe an ausländischen Müttern stellt. Also heute bekommen mehr Frauen aus Syrien ein Kind im Jahr 2018 als Frauen mit türkischer Staatsangehörigkeit. Und weiterhin eine größere Rolle spielen auch die Frauen aus den Erweiterungsländern der EU. Also als dritte Gruppe, was die Geburtenzahlen von ausländischen Müttern angeht, haben wir derzeit Frauen aus Rumänien und Bulgarien, wenn man die zusammennimmt.
Gäbe es keine Zuwanderung, würde Deutschland also schrumpfen, denn die Zahl der Sterbefälle übersteigt hierzulande die Zahl der Geburten. Zu bunter gibt es keine Alternative, heißt es denn auch beim Berlin-Institut. Wenngleich das Institut auch kritisch anmerkt, dass die Zuwanderung bislang keineswegs nach Plan erfolgte, sondern so wörtlich überwiegend erratisch. Der vormalige Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Demografie, Tilman Meyer, formulierte in der FAZ noch schärfer.
In der Einwanderung sieht man eine Lösung, verwechselt aber oft bereits Asyl mit Migrationspolitik.
Fakt ist jedenfalls, schon jetzt haben 20,8 Millionen Menschen in Deutschland einen Migrationshintergrund, salopp gesagt, sind keine Bio-Deutschen. Ein Drittel dieser Gruppe stammt aus EU-Ländern. Auch Spätaussiedler zählen übrigens zu den Deutschen mit Migrationshintergrund.
Das sind ungefähr ein Viertel der Bevölkerung, 25,5%. Dann haben wir einen deutlichen Unterschied zwischen der Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund, was das Alter angeht. Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist sehr viel jünger als die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. Und der Anteil derjenigen, die einen Migrationshintergrund haben, der steigt sozusagen, je jünger die betrachtete Altersgruppe wird. Wenn man sich die Kinder unter 10 Jahren heranzieht, dann haben etwa 40% aus dieser Altersgruppe haben einen Migrationshintergrund. Die Zahl nimmt zurzeit zu, weil es ja Geburten in dieser Gruppe gibt und weil es noch Zuwanderung gibt.
Der Migrationsforscher Jens Schneider von der Uni Osnabrück diagnostiziert deshalb einen in vielen Ländern zu verzeichnenden Trend, wonach die bisherige Mehrheitsgesellschaft ihre zahlenmäßige Dominanz verliert. Ein unausweichlicher Prozess, so Jens Schneider, bei dem die große Zahl der Geflüchteten der letzten Jahre aber kaum eine Rolle spielt. Es sind Spätaussiedler, Arbeitsmigranten aus den Mittelmeerländern, vietnamesische Boat People, die Geflüchteten des Jugoslawienkriegs und deren Kinder und Kindeskinder, die alle zusammen die neue Vielfalt ausmachen.
Wir haben mit Frankfurt tatsächlich eine Stadt, die 2016 die 50%-Hürde genommen hat, aber wir haben eben einige Städte, die da relativ flott hinterherkommen und wo es nur noch eine Frage tatsächlich von wenigen Jahren sein wird, an denen das vermutlich auch wir auch diese 50%-Hürde knacken werden, während das eben in Städten wie Berlin oder Hamburg tatsächlich auch noch ein bisschen länger dauern wird.
Mehrheitlich Minderheitenstädte nennt Jens Schneider solche superdiversen Metropolen, wie es London oder Amsterdam, hierzulande aber auch mittelgroße Städte wie Offenbach oder Sindelfingen sind. Städte, in denen es keine Mehrheit, sondern nur noch viele Minderheiten gibt.
Der Faktor Flüchtlinge, der Faktor neu zugewanderte EU-Ausländer, Freizügigkeit aus Südosteuropa macht sich demografisch in unseren Städten kaum bemerkbar. Das bewegt sich alles im einstelligen Prozentbereich. Zum Beispiel hier Syrer sind jetzt in Hamburg die 7. größte Einwanderergruppe mit 0,8% der Gesamtbevölkerung der Stadt. Ja, oder vielleicht 6% der gesamten ausländischen Bevölkerung der Stadt. Demografisch ist das jetzt nicht das Ding, was uns beschäftigt. Das, was uns beschäftigt, ist die zweite und dritte Generation. Damit meinen wir in der Migrationsforschung die, die hier schon geboren sind, als Kinder von Einwanderern oder eben sogar als Enkel von Einwanderern, was jetzt die dritte Generation wäre. Und vielleicht auch hier nochmal am Beispiel Sindelfingen, wo man hier sehen kann, dass eben bei den unter 18-Jährigen über 80% schon hier geboren, aufgewachsen sind und deswegen unsere neuen einheimischen Kinder sind. Daraus ergeben sich verschiedene Herausforderungen.
Herausforderungen, von denen noch unklar ist, wie gut Deutschland ihnen gewachsen ist. Zwar sieht Jens Schneider die zunehmende Diversität unserer Gesellschaft als Bereicherung, förderlich für Demokratie und Weltoffenheit. Aber Fakt ist auch, dass von den Zugewanderten im erwerbsfähigen Alter 2017 mehr als jeder 7. keinen Schulabschluss hatte. Unter den Geflüchteten waren es sogar noch mehr. Und auch die Kinder von Zuwanderern erben von ihren Eltern oft die Bildungslücke. Sie verlassen die Schule 3-mal so häufig ohne Abschluss wie ihre einheimischen Altersgenossen. Zugleich allerdings gibt es auch Gruppen unter den Zugewanderten mit hohen Bildungsaspirationen.
Da gibt es 2 Auffälligkeiten. Zum einen sind unter den Personen mit Migrationshintergrund mehr, die keinen Schulabschluss haben. Das macht ungefähr 13% aus. Bei der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund sind das weniger als 2%. Aber auf der anderen Seite haben von denjenigen mit Migrationshintergrund 37% Fachhochschulreife oder Abitur. Und das sind mehr als bei der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. Da sind es nämlich 33%. Daraus sieht man also, dass sich diese Bevölkerung mit Migrationshintergrund aus ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zusammensetzt.
Aber auch wenn sich Deutschland zurzeit in einer Art demografischem Zwischenhoch befindet, ändert sich nichts am grundsätzlichen Trend, den die Statistik schon seit etlichen Jahren feststellt. Nach der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung, die das Statistische Bundesamt im Juni veröffentlichte, wird die Einwohnerzahl von jetzt 83 Millionen zwar noch etwa 5 Jahre lang steigen, aber spätestens 2040 wird ein Rückgang einsetzen, rechnet Bettina Sommer vor.
Wir haben also praktisch ständig ein Geburtendefizit zu erwarten. Und solange die Zuwanderung aus dem Ausland dieses Defizit überwiegt, wächst auch die Bevölkerung. Und jetzt haben wir in unserer letzten Vorausberechnung, dieser 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung, verschiedene Varianten durchgerechnet. Und wenn man eine moderate Entwicklung der Geburtenhäufigkeit, also ungefähr auf dem jetzigen Stand annimmt, eine moderate Entwicklung der Lebenserwartung und auch der Zuwanderung, dann kommen wir bis zum Jahr 2060 auf einen Rückgang der Bevölkerung von heute ungefähr 83 Millionen auf dann noch 78 Millionen. Wir haben dann aber auch noch eine Variante mit einer noch höheren Zuwanderung gerechnet von ungefähr 311.000 Personen im Jahresdurchschnitt. Und nach der Variante würde sich die Bevölkerung noch bis Anfang der 2030er Jahre etwas erhöhen hier in Deutschland auf über 84 Millionen und dann anschließend langsam zurückgehen und 2060 ungefähr wieder auf dem heutigen Niveau liegen.
Vor allem aber wird, trotz Geburtenzuwachs und Zuzug jüngerer Migranten, die Alterung der Bevölkerung nicht gestoppt. Die Zahl der Rentner wird auch in Zukunft wachsen, erst recht die Zahl der über 80-Jährigen. Manuel Slupina vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung.
Das ist, glaube ich, etwas, was eine der größten Herausforderungen ist, auch ist, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt bis 2035. Ein Großteil der Menschen, die heute beschäftigt sind und zum Wohlstand beitragen, gehören der Babyboomer-Generation an. Und die wird bis 2035 größtenteils den Arbeitsmarkt verlassen und in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Und die Lücken, die in die Belegschaften reißen, sind ziemlich groß. Und die können die jungen, nachwachsenden Generationen bei weitem nicht schließen.
Norbert Schneider, Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, kam allerdings in seiner aktuellen Studie zu dem Schluss, dass die Verrentung der Babyboomer keinen Arbeitskräftemangel zur Folge haben muss.
Köpfe allein zählen nicht. Entscheidend ist das Verhalten der Menschen und hier insbesondere sozusagen das von ihnen erbrachte gesamte Arbeitsvolumen in Arbeitsstunden. Und da lassen sich doch eine ganze Reihe von positiv anmutenden Entwicklungen erkennen. Einmal der Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit. Wir haben in der Zeit 2004 bis 2018 einen Anstieg der Frauenerwerbsquote von 59 auf 73%. Dann noch wichtiger die Zunahme der Erwerbstätigkeit im höheren Lebensalter. Bezogen auf die 60- bis 64-Jährigen haben wir einen Anstieg der erbrachten Arbeitsstunden pro Woche von 11,2 auf 21,6, also fast eine Verdoppelung. Und drittens, dass der Anteil der höher Gebildeten weiter zunehmen wird. Nun, wir wissen, dass höher gebildete Menschen intensiver ins Erwerbssystem integriert sind und mehr Arbeitsstunden leisten als niedrig gebildete.
Norbert Schneider gibt also Entwarnung. Die Lücke, die die ausscheidenden Babyboomer bei den geleisteten Arbeitsstunden hinterlassen, könne durch steigende Erwerbstätigkeit von Frauen und Älteren nahezu kompensiert werden. Erst recht, wenn diese Steigerung durch lebenslange Bildung oder Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen auf dem Arbeitsmarkt gefördert werde. Aber gibt es heute nicht schon einen sich abzeichnenden Fachkräftemangel in Pflege, im Erziehungssektor oder im Handwerk? Auch den glaubt Schneider, durch höhere Löhne und verbesserte Arbeitsbedingungen abmildern zu können. Doch er weiß auch,
gegenwärtig stehen neue demografische Bedrohungsszenarien im Fokus, zum Beispiel abgehängte Regionen drohen den Anschluss zu verlieren.
Die Lebensverhältnisse in verschiedenen Regionen der Republik werden sich weiter spreizen. Zu diesem Schluss kamen die Wissenschaftler des Berlin-Instituts und der Wüstenrot-Stiftung. Sie veröffentlichten im Sommer den sogenannten Teilhabeatlas und stellten darin fest, dass das erklärte Ziel der Bundesrepublik für gleichartige Lebensverhältnisse im ganzen Land zu sorgen, mehr Wunsch als Wirklichkeit ist.
Auch wenn wir sagen, dass bis 2035 die Bevölkerungszahl in Deutschland insgesamt stabil bleiben dürfte, sehen wir aber auf der Ebene der Kreise und der kreisfreien Städte sehr, sehr große Unterschiede. Zum einen wachsen die Städte weiterhin stark. Die ziehen viele junge Bildungswanderer an zwischen 18 und 24 Jahren. Und das sorgt dafür, dass die Städte dieses Wachstum irgendwie organisieren müssen.
Die neuen demografischen Prognosen. Das war ein Beitrag von Ingeborg Breuer. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Nach den Nachrichten geht's hier im Deutschlandfunk weiter mit den Jazz Facts. Darin ein Porträt der australischen Sängerin Christine Berardi. Die Musik kam heute von der Leon Maria Plessity Band und im Studio war Carsten Schröder.